Ja, also Interesse für das Forschungsgebiet ist, glaube ich, das A und O, weil ansonsten macht es einfach keinen Spaß. Das würde ich niemandem empfehlen, eine Promotion anzufangen in einem Bereich, für den man sich nicht interessiert. Ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt.
Willkommen zurück bei Matt Tegels Talk. Wir sind endlich nach unserer Pause zurück. Die hat etwas länger gedauert als gedacht. Wir haben nämlich noch am technischen Setup geschraubt, damit ich noch besser aussehe, aber noch viel wichtiger, ich mich noch besser anhöre. Ansonsten ist das Konzept gleich geblieben. Wir wollen euch einen Ort bieten, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena, Gründerin von IT Girls, und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Diese Folge haben sich tatsächlich einige von euch gewünscht, und zwar tauchen wir in die Welt der Forschung und Wissenschaft ein. Ein Karriereweg, mit dem ich mich selbst auch nie wirklich beschäftigt habe. Deshalb habe ich Professor Dr. Anne Lauscher von der Universität Hamburg eingeladen. Die Uni Hamburg ist inzwischen auch Kooperationspartner von uns, also checkt mal deren Karrierewebsite aus, denn man kann dort auch in der IT arbeiten, ohne eine Professur zu haben. Anne ist Professorin im Bereich Data Science. Welcher Forschungsbereich genau, das erzählt sie in der Folge. Und ich habe sie ausgefragt. Wie wird man Professorin? Wie promoviert man? Was sollte man dafür mitbringen? Und ich hoffe, ich konnte damit alle eure Fragen klären. Wenn nicht, dann hinterlasst gerne einen Kommentar mit euren offenen Punkten. Dann lade ich Anne einfach nochmal ein. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback. Der Podcast wird weiterhin von Ratchet Digital gesponsert. Das freut uns sehr. Und ihr bekommt bald auch eine ganze Folge mit ihnen. Wir können nämlich auch mit einer spannenden Frau von Randstad Digital über ihren Karriereweg sprechen. Jetzt aber rein in die Folge. Bleibt bis zum Ende dran. Da stellt Cisa euch wie jede Woche einen Beruf vor. Anna, startet du mal mit dem Fakt der Woche.
Hi zusammen. Ich habe euch heute einen Fakt rund um das Thema Bias in KI-Systemen mitgebracht. Und zwar belegen Experimente, dass KI sexistische Tendenzen aufweisen kann. Ein Beispiel ist das Recruiting, bei dem KI-Modelle aus historischen Daten lernen und dadurch weiße Männer bevorzugen, selbst wenn Variablen wie Geschlecht und Herkunft entfernt werden.
Heute bei uns im Podcast Professor Dr. Anne Lauscher. Liebe Anne, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir bekommen ganz häufig Fragen von unseren Zuhörern, wie denn auch ein Weg in die Wissenschaft und in die Forschung aussehen könnte. Deswegen bin ich besonders gespannt auf unser Gespräch heute. Aber vielleicht fangen wir erstmal an damit, was ist dein Forschungsbereich? In welcher Forschungsgruppe bist du an der Universität Hamburg?
Ja, ich bin Professorin für Data Science an der University of Hamburg Business School und auch Zweitmitglied im Department for Computer Science. Und was mache ich? Naja, ich mache das, was alle ProfessorInnen an der Uni Hamburg machen. Das ist einmal Forschung natürlich, ganz wichtig, ganz spannend. Dann aber auch genauso wichtig, genauso spannend auch Lehre. Und dann zählt auch ganz wichtig der Transferbereich zu unseren Aufgaben.
Was meinst du mit Transferbereich?
Das ist der Wissenstransfer. Zum Beispiel, indem man Kollaborationsprojekte macht mit Industrieunternehmen oder Industrieunternehmen berät, vielleicht dort auch mal Vorträge hält. Und auch, dass man rausgeht auf die Straßen. Zum Beispiel gibt es ja an der Uni Hamburg das Format Wissen vom Fass, wo ProfessorInnen sich in eine Bar setzen und mal erzählen, was sie so machen. Und ich persönlich habe auch mal an dem Format Vorlesung für alle teilgenommen. Da geht man auch zu besonderen Orten in Hamburg und hält einen Vortrag.
Eine spannende Möglichkeit auf jeden Fall. Wenn du sagst, ja, Forschung und Lehre, wie ist da das Verhältnis? Ist das so 50-50 oder ist das sehr, also sehr persönlich, wie man das selbst einstellen möchte? Oder wie ist da deine Verteilung?
Ja, ich glaube, das ist sehr persönlich und da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Optionen, das zu gestalten. Im Regelfall hast du als Professorin in Hamburg 9 Semesterwochenstunden. Das bedeutet, dass du während des Semesters eben 9 Stunden pro Woche, also immer so eine Dreiviertelstunde Lehre machen musst, die Kontaktlehre ist. Also die Vorbereitung zählt da nicht dazu, sondern dass du eben eine Vorlesung hältst oder auch Individualbetreuung machst.
Okay, und wenn du sagst Forschung, an was forschst du aktuell? Was ist da so dein Forschungsbereich?
Hast du schon mal was von Generative AI gehört?
Ja, ganz bisschen. Ich habe darüber meine Masterarbeit auch geschrieben.
Ach, tatsächlich. Das ist ja cool. Ja, sag mal kurz, worüber hast du geschrieben?
Ich habe darüber geschrieben, wie man ja versuchen kann, Wissen zu bewerten von Large Language Models. Und ich habe das mit Multiple-Choice-Questions gemacht und habe dann da versucht abzuleiten, was man nachher im Training oder im Feintuning wieder berücksichtigen kann. Und ja, wie weit die Large Language Models die verschiedenen Modelle sind. Und habe da mich vor allem auf dem Automotive-Bereich konzentriert, weil das ja so unsere größte Industrie in Deutschland ist. Und ja, viele Industrieunternehmen da Interesse hatten, um auch ihre eigenen Modelle mal zu bewerten, wie gut die eigentlich in gewissen Wissensbereichen schon sind.
Ja, das ist super interessant. Das ist auch eine Arbeit, die hätte ganz gut zu meinem Bereich gepasst. Also daran bin ich auch interessiert. Wir arbeiten sehr viel mit Generative AI Models unterschiedlicher Art. Also du hast Large Language Models genannt, die sind ja textbasiert. Das ist auch so ein bisschen mein Background, also Natural Language Processing. Aber mittlerweile arbeiten wir auch ganz viel mit multimodalen Modellen. Das heißt Modelle, die zum Beispiel sowohl Bild verstehen als auch Text oder auch Speech prozessieren können. Also dass man Sound Input hat. Genau, und in diesem Zusammenhang fokussiert sich meine Forschungsgruppe insbesondere auf Fairness-Aspekte, Inklusionsaspekte und auch Effizienzaspekte, also alles, was irgendwie mit Nachhaltigkeitszielen zu tun hat.
Ah, spannend. Also so ist dann sowas wie zum Beispiel auch DeepSeek, also dass die ein Modell entwickelt haben, was sozusagen schneller trainiert werden kann oder kostengünstiger trainiert werden kann, dass man, da spart man sicherlich ja auch Energie. Sind dann solche Projekte für dich besonders spannend?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also gerade haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir uns eine trainingsfreie Art anschauen, wie man Halluzinationen in multimodalen Modellen mitigieren kann. Also für diejenigen, die das hören und nicht wissen, was Halluzinationen sind. Das ist nicht so wie bei Menschen, dass man plötzlich Dinge sieht, die nicht da sind. Natürlich. Das ist einfach der Begriff, der allgemein benutzt wird, wenn ein Modell falsche Ausgaben macht.
Ja, ich glaube, das haben wir auch schon alle mal erlebt, wenn wir Large Language Models wie ChatGPT benutzt haben, dass da manchmal komische Sachen sind, wenn man dann mal nachguckt, dass die gar nicht so stimmen, wie man eigentlich dachte, obwohl da teilweise ja auch inzwischen eine Quelle und so steht. Aber ja, die Systeme denken sich doch immer noch viele Fakten und Wissen aus.
Ja, und das sogar, wenn im Input eben die Fakten bereits vorhanden sind. Also wenn du zum Beispiel einen langen Artikel kopierst und sagst, kannst du mir diesen Artikel zusammenfassen in 100 Wörtern, dann kann es sein, dass plötzlich Inhalte auftauchen, die eigentlich gar nicht da sind.
Ja, ich glaube, damit haben wir echt alle schon mal zu kämpfen gehabt. Ich habe das auch bei meinen Trainings und so häufig gehabt, dass da plötzlich Sachen komisch beantwortet worden sind und teilweise aber auch unterschiedlich. Also ich habe die Tests natürlich mehrmals durchgeführt und es kamen auch immer mal wieder unterschiedliche Antworten raus. Deswegen sehr, sehr spannendes und natürlich auch sehr wichtiges Feld, damit wir die Technologien auch weiter benutzen können und auch wirklich da Use Cases draus bauen können. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück, nämlich wie du eigentlich zu der Position gekommen bist, wo du heute bist. Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf den Podcast jetzt mal vorbereitet, wie wird man eigentlich Professorin in Deutschland? Weil tatsächlich, ich hatte damit wenig Berührungspunkte, außer dass ich natürlich mit Professorinnen an der Uni zu tun hatte und von denen gelehrt worden bin. Aber ich hatte nie irgendwie jemand, der gesagt hat, so funktioniert das oder es war in der Schulzeit oder so, war das irgendwie nie ein Thema. Hattest du schon immer das Ziel, Professorin zu werden oder hat sich das auch zufällig im Laufe der Zeit ergeben?
Das hat sich zufällig ergeben. Aber auch nicht ganz zufällig, würde ich sagen. Also ich wollte als Kind schon immer Erfinderin werden, so habe ich das genannt.
Auch schön, ja.
Ja, genau. Also es ist ziemlich breites Feld, würde ich sagen. Das kann man ja auch in einem ganz anderen Kontext sein. Und man kann ja auch vielleicht Rezepte erfinden als Köchin oder irgendwie sowas. Aber bei mir war es schon immer so ein wissenschaftliches Interesse. Und dann später, während der Promotion, war mir eigentlich relativ klar, dass ich das machen möchte. Die Frage ist dann natürlich, ob man ja da auch hinkommt und wie man da hinkommt, welche Wege man wählt. Und das ist vielleicht manchmal nicht so einfach.
Dann lass uns doch mal bei dir anfangen, bei deinem Anfang. Was hast du im Bachelor studiert? Was war dein erster Step?
Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, und zwar an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ja, in Kooperation mit einem Unternehmen, also das macht man dann immer mit Unternehmen, und darüber konnte ich dann recht schnell Praxiserfahrung sammeln. Ich glaube, das ist eher ein ungewöhnlicher Weg für Leute, die in der Wissenschaft bleiben, so hat man mir zumindest damals gesagt, weil es halt sehr fokussiert darauf ist, dass man dann in der Industrie arbeitet.
Ja, das kenne ich auch aus meinem dualen Studium. Man wird halt sehr auf die Praxis vorbereitet und viele bleiben dann ja auch lange in ihren Unternehmen, in denen sie ihre Ausbildung oder ihr duales Studium gemacht haben. Genau, und auch da hat irgendwie nie eine Professur oder nachher ein Doktortitel oder so erstmal eine Rolle gespielt, sondern es geht wirklich darum, danach dann auch erstmal da zu arbeiten und einen Mehrwert zu stiften.
Genau, ja. Und das ist ja auch vollkommen valide, weil die Arbeitgeber sind meistens sehr gute Arbeitgeber. Man kriegt viele Benefits. Man hat auch Karrieremöglichkeiten innerhalb der Unternehmen. Also viele meiner KommilitonInnen sind dort geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Und die Unternehmen investieren ja auch in dich als junge Person oder als junger Mensch. Bei mir war es zumindest auch so, dass die Ausbildung und das Studium auf jeden Fall bezahlt worden ist und ich auch ein Gehalt bekommen habe, während ich in der Uni saß. Also ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Benefit für eine duale Studentin. Wie bist du denn überhaupt auf Wirtschaftsinformatik gekommen? War das in deiner Schulzeit schon ein Thema? Weil bei mir zum Beispiel, ich hatte leider gar keinen Informatik-Kontext in der Schule. Wie war das bei dir?
Ja, ich hatte das Glück, Informatikunterricht zu haben. Aber wir waren so die ersten Kohorten, die da in dem Bereich unterrichtet wurden. Und damals, als es um das Wählen der Leistungskurse ging, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, das ändert sich ja auch manchmal, da wollte ich unbedingt Informatik-Leistungskurs machen. Und der ist beispielsweise nicht zustande gekommen, weil sich zu wenige dafür interessiert haben. Ich hatte Berührungspunkte damit, konnte auch schon ein bisschen programmieren und wusste, dass es auf jeden Fall was mich interessiert und was mir gefällt, wenn man informatische Grundkenntnisse hat, einfach total viel gestalten kann. Und auf der anderen Seite war bei mir schon immer ein Interesse für ganz viele andere Themen. Also zum Beispiel für Sprachen habe ich mich schon immer interessiert. Auch beispielsweise überlegt, ob ich Französisch studieren will. Und für Chemie habe ich mich interessiert. Und ja, dann gesellschaftliche Themen, auch super interessant. Und als Kompromiss habe ich mich damals dann für Wirtschaftsinformatik entschieden, aber basierend auch darauf, dass eben viele duale Studiengänge und Studienplätze angeboten werden in dem Bereich.
Ja klar, natürlich, gerade beim dualen Studium ist der Wirtschaftsteil ja irgendwie auch immer wichtig und relevant. Wie ging es dann für dich weiter nach dem dualen Studium?
Dann habe ich einen Master gemacht an der Universität Mannheim und habe währenddessen aber auch 50% gearbeitet. Also ich, auch beim gleichen Unternehmen. Ich habe also nie aufgehört, wirklich in der Praxis zu sein. Aber bereits dort habe ich mich vorwiegend für die Forschung interessiert und entsprechend in Forschungsabteilungen gearbeitet und Innovationsabteilungen. Und da hatte ich dann auch schon einige Vorbilder, Personen, die mit Doktortitel in der Industrie gearbeitet haben, Personen, die mehr so auch in Richtung Grundlagenforschung gegangen sind.
Also da hast du dann quasi den Weg erstmal zur Promotion gefunden, dass du da Vorbilder hattest, oder gab es auch vielleicht Personen, die dich dazu animiert haben und haben gesagt, hey Anne, das wäre doch was für dich, mach das mal.
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt eine Person, und zwar der Supervisor meiner Masterthesis. Meine Masterthesis habe ich dann nämlich im Bereich Natural Language Processing geschrieben. Vorher hatte ich mit dem Bereich Sprache und Computer nicht so viel zu tun. Das war nicht Kernthema meines Studiums in Wirtschaftsinformatik. Aber es gab einen Kurs, Textanalyse hieß der. Der hat mich wirklich sehr interessiert, und dann habe ich dementsprechend in Lehrstuhl auch geschrieben, ja, ich würde gerne meine Masterthese schreiben, auch im Zusammenhang mit einem Unternehmen, und habe dann Platz bekommen und wurde dann einem der Mitarbeitenden dort zugewiesen. Und das ist immer noch ein langjähriger Freund von mir, weil er hat meine Masterthese betreut. Dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne promovieren, mich interessiert das total. Er hat das seinem Supervisor erzählt, der dann mein Doktorvater wurde. Und dann haben wir ich glaube, für 2 Jahre oder so ein Büro geteilt. Also dann auch wirklich tatsächlich kollegial zusammengearbeitet.
Ja, sehr spannend, auch wie dann immer so durch Zufall oder durch Netzwerk sich dann Möglichkeiten ergeben. Vielleicht magst du noch ganz kurz für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, kurz erklären, was Natural Language Processing ist. Ich glaube, für mich ist das natürlich durch meine Masterarbeit bekannt, aber vielleicht können nicht alle was damit anfangen.
Ja, genau. Also Natural Language Processing ist ja auf Deutsch übersetzt Verarbeitung natürlicher Sprache. Und das ist es im Prinzip auch. Jetzt habe ich aber vor 2 Jahren oder so an einem Meeting teilgenommen, wo viele Natural Language Processing ProfessorInnen waren. Und wir haben sehr lange über eine Definition gesprochen, weil alle natürlich doch unterschiedliche Aspekte wichtig finden. Ich glaube, kurz zusammenfassend kann man sagen, es ist die Analyse und Generierung natürlicher Sprache mit computergestützten Mitteln. Das ist so recht allgemein. Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile Large Language Models, wie wir sie kennen, natürlich auch nicht natürliche Sprache generieren und verstehen können, wie zum Beispiel Code. Ja, also vielleicht viele von euch oder auch du, vielleicht hast du schon mal mit einem Code Creation Assistant Program gearbeitet, irgendwie sowas.
Okay, und dann hast du in dem Bereich auch deine Doktorarbeit geschrieben oder ist es dann nochmal in eine andere Richtung gegangen?
Doch, das war dann die Richtung. Mhm. Also Natural Language Processing ganz breit. Und am Anfang war ich aber hauptsächlich fokussiert auf die Analyse von wissenschaftlichen Publikationen und wissenschaftlicher Argumentation, weil wissenschaftliche Publikationen eine sehr, sehr wertvolle Quelle sind. Wenn man die gut versteht, dann versteht man ganz viel Wissen, was auf der Welt existiert. Aber dann bin ich auch schon nach kurzer Zeit darüber hinaus expandiert und habe an vielen Themen gearbeitet, die mich einfach interessiert haben, wie Multilingualität, also Mehrsprachigkeit von Modellen oder Fairness-Aspekte. Ja. Und letztendlich hieß meine Doktorarbeit dann Language Representations for Computational Argumentation. Also es ging allgemein um Argumentation und wie man Maschinen dazu bringt, Argumentation zu verstehen und Argumentation zu generieren und Argumentation bewerten zu können. Weil ich das ein ganz, ganz spannendes Thema finde, was eigentlich die Frage, wie überzeuge ich jemanden von irgendwas, von einem gewissen Standpunkt? Muss ich Emotionen benutzen? Muss ich Logik benutzen? Welches Wissen brauche ich dafür? Ja, und dann eben die Frage, wie muss man Sprache repräsentieren, um das gut machen zu können?
Ja, spannend. Also ist ja tatsächlich eigentlich fast kein, sag ich mal, klassisch informatiklastiges Thema, sondern ja fast eher psychologisches Thema. Also wenn du sagst, so welche Emotionen muss man einsetzen, um Argumentation zu führen, ist ja wirklich auch nochmal ein ganz anderer Bereich von der Informatik, den vielleicht viele auch noch nicht kennen.
Ja, das ist eigentlich das Schöne an AI Research, dass es oft an viele andere Felder anschließt. Also in dem Fall, ja, Psychologie ist auf jeden Fall dabei, wenn man über Emotionen redet, aber ganz viel auch Philosophie, weil ganz viel Argumentationstheorie kommt aus der klassischen Philosophie, also angefangen bei Aristoteles in der westlichen Tradition.
Ja, stimmt, da hast du natürlich recht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, klar, das kommt aus dem Bereich. Okay, und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du Professorin an der Uni Hamburg geworden bist?
Ja, also nach der Promotion bin ich erstmal nach Italien gegangen.
Oh, auch schön.
Ja, da war ich an der Bocconi-Universität in Mailand. Mailand ist eine tolle Stadt, also war eine gute Zeit auf jeden Fall. Und dort habe ich an Themen gearbeitet, die eben hauptsächlich Fairness- und Inklusionsaspekte betreffen, weil das hat mich dann wahnsinnig interessiert nach meiner Promotion. Und aber kurz nachdem ich dort gelandet bin, habe ich eigentlich schon angefangen, über die nächsten Schritte nachzudenken. Weil für viele ist ja das Postdoktorat nur eine Zwischenstation. Ich mache das mal in Anführungszeichen, weil es dort oft befristete Verträge nur gibt. Das heißt, letzten Endes wollen viele eine Professur, einfach auch um Sicherheit zu haben.
Und bei einem Postdoktorat, also für jemanden wie mich, der sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt hat, was machst du da? Also was sind da so Aufgaben? Bist du dann nur in der Forschung und forschst an deinen Themen weiter oder welche Aufgaben hat man da?
Das kommt wieder ganz auf die Stelle an. Also es gibt Stellen, die haben einen gewissen Anteil Lehrer auch vorgesehen. Da hilft man sehr viel bei der Lehrstuhlorganisation mit solche Dinge. Aber jetzt in diesem Fall war es eine reine Projektstelle. Und das bedeutet, es gab ein Forschungsprojekt. Damals, das war von der EU gefördert und 100% Forschung.
Seid ihr noch da? Während ihr diese Podcast-Folge hört, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr eine Bewertung auf eurer Plattform abgibt, zum Beispiel Spotify oder Apple. Ihr könnt auch Umfragen ausfüllen oder Kommentare hinterlassen. Ansonsten zurück zu Anne und ihrem Weg.
Wie, also dann hast du dich aktiv auf Professorstellen beworben oder wie bist du dann und wie ist da der Auswahlprozess? Geht man eher nach der Stelle, nach der Universität? Wie geht man da vor?
Ich glaube nicht, dass ich für alle spreche. Also deswegen, das ist so wahrscheinlich individuell, ja. Also zum Beispiel, wenn du persönliche Verpflichtungen an einem gewissen Ort hast, dann ist der Ort wahrscheinlich ein sehr großer Faktor. Bei mir war es allerdings nicht so. Also ich habe mich dann einfach auf Stellen beworben, wo ich dachte, mein Profil passt dazu. Denn einen Ruf zu haben an eine Universität ist immer besser, als keinen Ruf zu haben.
Und da reicht denn quasi der Doktortitel oder was muss ich vorher noch auf meiner Checkliste erfüllen, bevor ich eine Professorinnenstelle annehmen kann?
Ja, das hat sich in den letzten Jahren in manchen Fächern in Deutschland geändert. Also früher in Informatik musstest du auch oft habilitiert sein. Mhm. Das bedeutet, du schreibst nochmal eine zweite Arbeit.
Okay.
Ja, das musste ich nicht machen, weil es mittlerweile andere Wege gibt, die Qualifikation nachzuweisen, dass du eben eine Professur leiten kannst. Und für die Qualifikation ist beispielsweise wichtig, dass du Erfahrung in der Lehre hast. Zu einem gewissen Grad. Ne? Du musst jetzt nicht 10.000 Kurse schon gestaltet haben komplett, aber so ein bisschen der Erfahrung nachweisen ist bestimmt gut. Dann ist es auch gut, wenn man Drittmittelerfahrung hat. Also was sind Drittmittel? Das sind Gelder, die von anderen Geldgebern kommen als die Universität. Also zum Beispiel von der EU, habe ich ja vorhin genannt. Ja, dass man da ein bisschen Erfahrung nachweist, weil Drittmittel sind wichtig, damit man eine Professur langfristig finanzieren kann. Dann ist wichtig, dass man Führungskompetenzen vielleicht nachweisen kann, zu einem gewissen Grad, zum Beispiel, indem man kleinere Projektgruppen geleitet hat oder sowas in der Art. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich musst du eine Forschungskompetenz nachweisen, und zwar unabhängig von deinem Doktorvater idealerweise oder deiner Doktormutter. Indem du ein ausgewiesenes Publikationsprofil hast in deinem Fach.
Gut zu wissen. Hier ist ja so, wenn man so noch gar keine Berührungspunkte damit hatte oder so, dann ist mal gut, auch mal Erfahrungsberichte zu hören. Ich habe auch neulich gerade erfahren, dass man ja auch nicht mehr unbedingt eine Doktorarbeit schreiben muss, um einen Doktortitel zu bekommen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, viele Paper in der Zeit zu veröffentlichen und dann noch eine Zusammenfassung am Ende darüber zu schreiben und das dann auch reicht für eine Doktorarbeit. Und ich hatte immer, für den Doktortitel, ich hatte immer die klassische Vorstellung, man muss halt noch eine Doktorarbeit am Ende schreiben. Aber da gibt es anscheinend auch unterschiedliche Wege.
Ja, genau, da gibt es unterschiedliche Wege. Also die kumulative Promotion nennen wir das, was du genannt hast. Das ist zum Beispiel bei meinen Promovierenden hier der Standard, weil wir sowieso die ganze Zeit publizieren müssen, um forschungsrelevant zu sein. Und ein Paper akzeptiert zu haben an einer unserer internationalen Top-Konferenzen ist wirklich nicht leicht. Das heißt, wenn du das schaffst, weißt du nach für dieses kleine Arbeitsstück, okay, da habe ich wirklich gute Arbeit gemacht. Und dann brauchst du eine gewisse Anzahl von diesen guten kleinen Arbeitsstücken. Und das bedeutet, dass du kontinuierlich gute Forschungsleistung gebracht hast.
Ja, spannend zu hören. Was sind so Konferenzen? Kannst du da ein paar nennen, die bekannt sind in dem Bereich?
Ja, also für Natural Language Processing ist die Top-Konferenz die sogenannte ACL-Konferenz. Und ACL steht für Association for Computational Linguistics. Das ist auch so unsere Haupt-Community, die auch ganz viele andere Konferenzen hostet, wie zum Beispiel eine andere Top-Konferenz, die hochgerankt ist, am höchsten. Auch ist Empirical Methods for Natural Language Processing, EMNLP. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer, also es gibt wirklich viele. Und dann publizieren wir aber auch in allgemeinen AI-Konferenzen, wie zum Beispiel in der Vergangenheit Triple AI oder iClear ICLR. Die Konferenzen haben dann auch immer eine bestimmte Aussprache für die Abkürzung. Also man sagt nicht ICLR, man sagt meistens iClear.
Ah ja, okay. Ja, also einige von den Abkürzungen sagen mir natürlich auch was, weil ich natürlich auch viele Paper jetzt zu meiner Masterarbeit gelesen habe und viele von denen dann auch in diesen veröffentlicht worden sind. Deswegen habe ich auf jeden Fall welche von denen schon gehört. Wie ist denn da der Prozess? Also wenn ich jetzt ein Paper schreibe, wie kommt dieses Paper zu der Konferenz und wird da sozusagen angenommen?
Also meistens ist es so, dass du erstmal deine ganze Forschungsarbeit machst, die eben bei uns oft empirischer Natur ist. Wir machen viele Experimente, hast du ja auch gemacht während deiner Masterarbeit. Vielleicht erstellst du einen Datensatz oder so. Und dann überlegst du dir, wo würde das gut hinpassen? Meistens ist es bei uns die nächste Top-Konferenz-Deadline, weil wir auch hochkarätig publizieren wollen. So, dann gehst du auf die Website der Konferenz und da stehen dann die ganzen Submission-Requirements, weil das Format ist auch abhängig von der Konferenz. Also wie viele Seiten sollst du schreiben, welche Themen werden genommen, wie soll der Zitierstil sein, welches Template. Dann nimmst du das Template und dann schreibst du dein Paper. Das Paper, idealerweise hast du Zeit dafür, weil natürlich musst du es mehrfach überarbeiten und so, bis du wirklich zufrieden bist. Vielleicht kannst du es noch einem Kollegen oder einer Kollegin geben und kriegst dann Feedback und kannst es nochmal verbessern. Und dann reichst du es bei der Konferenz ein. Das sind Online-Submissions mittlerweile. Früher musste man das per Post schicken irgendwohin, aber nicht mehr zu meiner Zeit. Und dann, und das machst du anonym in den meisten Fällen, sodass keiner weiß, wer du bist. Ja. Dann werden diesem Paper, was also nur aus Text besteht, Reviewer zugeordnet, sogenannte Peer-Reviewer. Das sind also Leute, die auch in dem Feld sind und deswegen Ahnung davon haben. Also die kennen die relevante Literatur, haben idealerweise auch in dem Bereich publiziert und wissen sozusagen, worauf es ankommt. Und meistens sind das so 3 Reviewer bei unseren Top-Konferenzen, manchmal 4. Und dann lesen die das Paper und schauen sich halt die Experimente an und vielleicht schauen sie sich sogar die Daten an und den Code und überlegen, ist das gut genug? Und da gibt es verschiedene Qualitätskriterien. Zum Beispiel müssen alle Behauptungen oder finalen Conclusions, also das Fazit, was du ziehst, basierend auf deiner Forschung, die müssen wirklich ableitbar sein von den experimentellen Ergebnissen. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, wir denken das und das und das. Nein, es muss schon in den Ergebnissen drin sein. Das nennt man Soundness-Kriterium. Und dass du auch wirklich systematisch vorgegangen bist und so. Und dann können es noch andere Kriterien geben. Zum Beispiel ist das exciting. Ist das irgendwie interessant für viele Leute? Und ist es neu? Also gibt es tatsächlich diese Forschungslücke? Ja, und jede Konferenz hat im Prinzip einen Kriterienkatalog, den die Reviewer anwenden. Und dann schreiben sie ihre Bewertung. Das ist einmal ein kurzer Text und einmal auch numerische Scores, die sie angeben. Danach kommt es auch darauf an, wie es organisiert ist, aber oft hast du die Möglichkeit, darauf zu reagieren, um die nochmal umzustimmen, wenn die gesagt haben, ah, dieser Aspekt ist nicht so gut oder manchmal stellen sie auch eine Frage, wie, warum habt ihr das und das gemacht und nicht das und das zum Beispiel. Und du kannst dann versuchen, die Reviewer nochmal umzustimmen, dass sie bessere Scores geben. Oder du sagst, ja, ihr habt recht, aber falls es akzeptiert wird, werden wir auf jeden Fall euer Feedback einarbeiten. Das ist auch schon mal gut. Also es gibt einen argumentativen Austausch. Und dann gibt es meistens noch sogenannte Meta-Reviewer. Das sind Leute, die dann später in die Diskussion meistens einsteigen und sich anschauen, was haben denn die Reviewer dazu gesagt, was haben die AutorInnen dazu gesagt. Gibt es vielleicht Reviewer, die nicht so ganz on point sind? Weil es kann ja auch mal sein, dass jemand vielleicht doch nicht so ganz die Expertise hatte. Oder sind die Punkte der Reviewer alle gerechtfertigt? Und sind sich vielleicht alle einig oder gibt es total Uneinigkeit über die Qualität dieses Papers? Im Idealfall sind sich natürlich alle einig, ob das Paper akzeptiert werden soll oder nicht. Dann kann die meta-reviewende Person das im Prinzip zusammenfassen und die wichtigsten Diskussionspunkte nochmal highlighten und dann auch eine Score vergeben, sodass du wirklich eine Reihe von Scores hast und auch so eine Art Abstrahierung davon. Und dann gibt es in der Organisation, ja, es ist relativ hierarchisch, gibt es Area Chairs oder Senior Area Chairs, also die, für einen Track zum Beispiel, wenn du in Multilingualität einreichst, die dann entscheiden, ah ja, das und das sind gute Paper, die wollen wir haben, basierend auf den Reviews.
Okay, ja, spannender Prozess. Habe ich tatsächlich auch noch nie so in der Ausführlichkeit irgendwie mir angehört oder mal angeschaut, weil tatsächlich für mich Paper schreiben bisher irgendwie nie eine Rolle gespielt hat. Ich hatte jetzt bei meiner Masterarbeit tatsächlich mal überlegt, ob das nicht spannend sein könnte, weil mir das Thema auch Spaß gemacht hat. Aber ja, gut zu wissen, wie das eigentlich abläuft. Wie ist das denn bei dir zum Beispiel? Also wenn man jetzt bei dir beispielsweise eine Doktorarbeit oder eine Promotion machen möchte, gehst du auf die Leute zu? Bewirbt man sich da drauf? Bewirbt man sich auf ein bestimmtes Thema? Wie ist da bei dir der Prozess?
Alles von dem. Mhm. Also im Normalfall hat man schon, man hat beispielsweise eine Stelle eingeworben, die zu einem bestimmten Thema ist und dann schreibt man die auch entsprechend aus. Und dann bewerben sich natürlich Leute und ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Profilen manchmal. Und teilweise weiß man vielleicht auch Kanäle, die man unbedingt bespielen will. Zum Beispiel kann es sein, oder was ich üblicherweise mache, ist dann nochmal online die Stelle teilen auf meinen Social Media Accounts, weil ich weiß, dass Leute, die eventuell interessiert sind, vielleicht schon folgen. Vielleicht weiß ich aber auch, dass es gute Studierende gab und die spreche ich dann nochmal an. Also man versucht schon aktiv, also ich zumindest, gute Bewerbende zu bekommen. Und dann hast du einen ganz normalen Bewerbungsprozess, nachdem alle Bewerbungen eingegangen sind und versuchst halt wirklich die beste Person zu identifizieren.
Was ist denn aus deiner Sicht die beste Person? Also welche Skills sollte man mitbringen? Ist es wirklich nur das Interesse für das Forschungsgebiet oder gibt es noch andere Soft Skills zum Beispiel, die man vielleicht für eine Promotion mitbringen sollte?
Ja, also Interesse für das Forschungsgebiet ist, glaube ich, das A und O, weil ansonsten macht es einfach keinen Spaß, genau. Ja, das würde ich niemandem empfehlen, eine Promotion anzufangen in einem Bereich, für den man sich nicht interessiert. Ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Gibt bestimmt auch Gegenbeispiele. Aber naja, andere Soft Skills, also ich achte auch auf sowas, so Anzeichen von Neugierde natürlich, also dass man wirklich curious ist und was lernen will und was forschen will. Teamfähigkeit ist natürlich auch wichtig. Also es sind Individualpromotionen, wo man wirklich alleine an einem Thema arbeitet oft. Aber bei uns im Feld ist man nie wirklich alleine. Also es ist deine Promotion, aber bei den ganzen Papern und so arbeitest du ja mit deinem Supervisor, deiner Supervisorin zusammen. Vielleicht noch mit anderen Leuten. Wir haben internationale Kollaborationsprojekte. Entsprechend ist es schwierig, wenn jemand in Zusammenarbeiten Probleme hat. Und dann ist Englisch natürlich wichtig, wenn man in einem internationalen Forschungsfeld publizieren möchte und arbeiten möchte, kollaborieren möchte. Was fällt mir noch ein? Ja, das sind so ein bisschen, also Soft Skills, das sind die, auf die ich wirklich achte. Es gibt noch andere, die wichtig sind im Laufe der Promotion, wie zum Beispiel Zeitmanagement oder sowas, allgemeiner Organisationstalent. Aber das sind auch oft Dinge, die man noch lernen kann und wo dich dein Supervisor, deine Supervisorin auch unterstützen kann. Genau. Wie auch zum Beispiel Präsentationsskills. Sehr wichtig, dass man kommunizieren kann. Das ist ja auch ein Teilbereich, würde ich sagen, der ganz wichtig in Kollaborationen ist. Neben grundsätzlicher Teamfähigkeit, so ein Teamspirit zu haben, ist auch wichtig, dass man darüber reden kann, was man gemacht hat. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man dann auf Konferenzen fährt. Oder wenn man irgendwie in der Lehre eingebunden ist, muss man ja auch vor Leuten stehen und Forschung präsentieren.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall aus meinem Masterstudium auch, dass da viele Doktoranden auch mal Lehre oder auch Übungsgruppen oder so übernommen haben und da mit uns gearbeitet haben.
Ja.
Wie ist das denn? Was sind so, sage ich mal, Herausforderungen während der Promotion? Was waren so Challenges oder auch Tiefpunkte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wo man vielleicht dann wirklich mal Durchhaltevermögen beweisen muss und wo man vielleicht auch mal zweifelt an der Entscheidung, war das jetzt so der richtige Weg für mich?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich super individuell, aber die meisten Personen, die ich kenne, haben Tiefpunkte natürlich während der Promotion. Also das ist kein linearer Prozess, zumindest kenne ich kein Beispiel, wo jemand anfängt, publiziert, zusammenschreibt, fertig ist. Die meisten Leute, die ich kenne, die promoviert haben oder promovieren, sind auch recht selbstkritisch. Weil natürlich kritische Reflexion ist auch ein Skill, den man braucht in der Forschung, aber oft projizieren die Menschen dann leider auch sehr viel der Kritik auf sich selbst, weil man auch eben viel Kritik ausgesetzt ist. Das ist Teil der Forschung und des wissenschaftlichen Austauschs auch, dass man sich gegenseitig kritisiert und hinterfragt, weil wir nie wissen können, ist eigentlich ein wissenschaftliches Finding absolut wahr? Es ist nur so lange wahr, bis jemand das Gegenteil zeigt. Ja? Und naja, also Beispiel ist, du arbeitest an einem Projekt, vielleicht ein halbes Jahr oder mehrere Monate, bist total investiert, es macht dir auch Spaß und du schreibst das zusammen und bist überzeugt, das ist wirklich gut. Dann reichst du es ein bei einer Konferenz und dann kriegst du aber negatives Feedback. Dann sagt irgendjemand, das ist nicht interessant. Und das ist halt dann manchmal ziemlich enttäuschend.
Ja, das glaube ich.
Ja, vielleicht wird dein Paper abgelehnt. Dann ist die Frage, was passiert dann? Im Idealfall nimmst du gutes Feedback mit und versuchst es dann eben basierend auf dem Feedback zu verbessern und versuchst es einfach nochmal. Aber das kann natürlich auch mehrfach passieren, dass mal ein Paper abgelehnt wird. Und ich glaube, gerade in so Situationen, wo man sowieso schon unsicher ist, kann es dann auch schwierig sein.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, den ich auch gar nicht so bedacht hatte. Klar, man ist ja ständig in einem Feedback-Prozess und in einem Review-Prozess und bekommt natürlich, ja, natürlich hoffentlich konstruktive Kritik, aber ja, kann mir schon vorstellen, dass so diese dauerhafte Kritik natürlich auch an einem nagen kann und dass man das natürlich nicht an sich persönlich ranlassen sollte, ist ja immer einfacher gesagt als getan. Das ist ja wie mit negativen Kommentaren bei Social Media oder so, das ist ja auch immer leichter gesagt, so ja, ist nur jemand, der einen schlechten Tag hatte oder so und da ist ja nicht mal konstruktive Kritik, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das auch eine Challenge sein kann.
Ja.
Was ist denn bei dir, also was macht dir oder was sind so deine Highlights bei deiner Arbeit? Ist es die Forschung, ist es die Lehre, was begeistert dich daran, Professorin zu sein?
Alles.
Das ist schön.
Naja, also ehrlich gesagt gibt es natürlich auch mal Tage oder Aufgaben, die jetzt nicht so super spannend sind. Also was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass natürlich zur Leitung einer Professur auch administrative Aufgaben zählen. Da hat man Unterstützung. Aber du musst dich schon auch um Verträge kümmern, Dinge unterzeichnen. Solche Sachen sind vielleicht jetzt ein bisschen weniger spannend. Aber Forschung, klar, auf jeden Fall. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn jemand eine neue Idee hat und Begeisterung ausstrahlt für irgendwas, irgendein Thema, irgendein Problem. Und ja, da gibt es schon mal sehr, sehr schöne Momente, wo alle denken, ja, das ist voll gut und es macht richtig Spaß, im Team zu arbeiten. Auch gerade, wenn man gute Projektteams hat, wo sich die Leute gut verstehen, ist einfach auch eine schöne Atmosphäre. Und genauso ist es auch bei der Lehre. Also wenn ich merke, okay, die Vorlesung kommt gut an, die Studierenden sind begeistert, dann bin ich auch begeistert. Und gerade bei der Lehre hat man viel direkteres Feedback als in der Forschung oft. Und deswegen kann sie auch sehr viel mehr rewarding sein an manchen Tagen.
Ja, Das glaube ich. Ja klar, da hat man die Studierenden direkt vor sich und sieht, ob die aktiv mitarbeiten oder ob die irgendwie abgelenkt sind oder sich nicht für das Thema interessieren, ist natürlich deutlich direkter dann in dem Part auf jeden Fall. Was würdest du denn noch, ja, Frauen wie mir zum Beispiel oder halt Frauen, die sich für eine Promotion, für eine Professur interessieren, noch mitgeben wollen? Was waren so deine Learnings? Was kann man beachten? Was würdest du da einfach mitgeben wollen?
Ja, also das Wichtigste ist wirklich die Begeisterung für das Thema, meiner Meinung nach. Also fangt nichts an, was ihr irgendwie langweilig findet oder so. Und auch wenn ihr das Thema nicht so sehr gut kennt, es euch aber super interessiert, das kann sehr fruchtbar sein. Also zum Beispiel wusste ich nichts über Argumentationstheorie, als ich angefangen habe, an dem Thema zu arbeiten. Es gibt so viel, was man sich anlesen kann. Ich hatte auch wenig linguistisches Hintergrundwissen. Also man kann schon promovieren in einem Feld, wo man noch nicht ganz so viel weiß. Das wäre der eine Tipp, ist auf jeden Fall, man sollte seinen Interessen folgen. Der andere Tipp ist, man sollte schon vorsichtig in Anführungszeichen sein bei der Auswahl des Forschungsteams und des Supervisors, der Forschungsumgebung und so, weil Forschung und Promovieren ist nur ein Teil des beruflichen Alltags. Man ist ja da mit Leuten zusammen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt beispielsweise oder allgemein die Stimmung schlecht ist oder ich weiß nicht, man ganz alleine ist in der Stadt, wo man niemanden kennt, dann ist es vielleicht auch nicht so toll. Und da kann es helfen, einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Also bevor ihr euch committet, sprecht auf jeden Fall natürlich mit der jeweiligen Professorin. Das ist natürlich klar, weil ihr geht ja auch in den Bewerbungsprozess und da müsst ihr es sowieso machen. Aber eben nicht nur, sondern fragt auch die Mitarbeitenden am Lehrstuhl. Also einfach mal reden, ja, wie ist Anne so? selbst wenn die Mitarbeitenden sehr loyal sind und jetzt nicht direkt was super Negatives sagen würden, ich denke, man bekommt ein Gefühl dafür, ob jemand eher so ein bisschen zögerlich ist, das zu empfehlen, dahin zu gehen.
Ja, und ich glaube auch, man bekommt so ein Gefühl damit, ob es auch persönlich passt. Also es ist ja auch nicht nur das Fachliche oder so, sondern es ist ja auch, hoffe ich, dieses Persönliche, matcht man miteinander, kann man gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, das kriegt man sicherlich auch schon mal raus, wenn man so ein paar Coffee-Talks oder so mit Mitarbeitenden gemacht hat, weil man ja die Personen, die da arbeiten, einfach ein bisschen kennenlernt und merkt, was das auch für Persönlichkeiten sind. Das kann sicherlich hilfreich sein.
Ja.
Sehr gut. Was sind dann noch so aktuelle Forschungsprojekte, die ihr gerade macht? Gibt es da was Spannendes, wo ihr gerade arbeitet, was du hier noch teilen möchtest, was vielleicht auch für die Zuhörerinnen interessant sein kann?
Ja, ganz viele spannende Themen.
Das ist gut.
Jetzt muss ich mal ein paar Projekte rauspicken und ganz kurz erzählen. Also, ich habe ja auch vorhin Multilingualität erwähnt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man an technologische Inklusion denkt, weil es gibt in der Welt über 7000 Sprachen. Aber heutige Generative AI-Modelle verstehen wirklich nur einen ganz kleinen Teil davon und sprechen einen ganz kleinen Teil davon. Und eine meiner Promovierenden fokussiert sich eben auf diesen Aspekt der Inklusion, auf Sprache bezogen, aber dann auch darüber hinaus kulturelle Inklusion im Sinne von kulturellen Werten und kulturellen Darstellungen. Und da haben wir zum Beispiel zuletzt, das ist ein Projekt, was bereits abgeschlossen ist, was noch under Review ist, also ganz freshe Forschung, haben wir uns angeschaut, wie Text-zu-Bild-Modelle Personen unterschiedlicher Kulturen darstellen, da sieht man natürlich ganz viele Stereotypen, die dann plötzlich auftauchen.
Ja, das glaube ich.
Ja. Und nicht nur das, sondern die Darstellung und die damit verbundenen Stereotypen ändern sich auch massiv basierend auf der Inputsprache. Also wenn ich auf Englisch prompte, a picture of a German person oder sowas, dann ist ja alleine schon die Frage, was erwarten wir von diesem Modell? Ja, also, was wollen wir jetzt sehen? Will ich einfach nur eine Person sehen? Will ich Diversität sehen? Ich denke, das wäre mein Wunsch, weil Deutschland ist ja auch divers. Oder will ich Stereotypen sehen? Aber wir haben auch festgestellt, wenn ich das Ganze auf Japanisch prompte oder Afrikanisch, dann unterscheiden sich die Bilder total und man findet oft Stereotypen der Inputsprache in den generierten Bildern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da gibt es ja auch wirklich viele Beispiele auch schon für diese Vorurteile, die in den, gerade in der Bildgenerierung auch natürlich sind, auch gerade was Frauen angeht, die natürlich immer irgendwie auch sexualisierter dargestellt werden als Männer. Und das ist natürlich wirklich ein spannendes Forschungsfeld und auch sehr, sehr wichtig, dass da ja diese Vorurteile nicht überhand nehmen.
Ja, und jetzt, wenn wir über Gender Equality reden, da haben wir auch gerade noch ein spannendes Forschungsprojekt. Und zwar im Kontext von automatischer Übersetzung, also Machine Translation. Und hier schauen wir uns an, was passiert, wenn man von Sprachen, die viele genderneutrale Aspekte haben, wie zum Beispiel in Englisch werden ja Occupation Words nicht gegendert. Also the mechanic sagt mir erstmal nicht, meine ich ein Mann, eine Frau, jemand anderes auf dem Genderspektrum. Ja, was passiert, wenn man solche Inputsätze übersetzt zu einer Sprache wie Deutsch, wo ich quasi gezwungen bin, eine entsprechende Endung zu wählen? Und hier entwickeln wir neue Datensätze und Systeme auch, die dann im Falle von Unsicherheit zu genderneutralen Übersetzungen tendieren.
Ja, auch interessant. Also ja, gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen. Also falls ihr da Interessensgebiete habt, dann schaut euch das auf jeden Fall doch mal an. Liebe Anne, ich danke dir für deine ganzen Insights. Ich habe ganz, ganz viel mitnehmen dürfen. Hast du am Ende noch irgendwas, was du mitgeben möchtest oder bist du auch alle deine Insights losgeworden?
Also, ich habe natürlich noch ganz viel zu erzählen.
Das glaube ich. Wir können ja vielleicht noch eine zweite Folge mal machen.
Genau, aber ich glaube, ich glaube, das Wichtigste, was ich noch sagen will, ist, wenn ihr Professorin werden wollt, dann versucht es einfach und lasst euch nicht davon abschrecken, dass es beispielsweise in der Informatik wenig weibliche Vorbilder gibt.
Sehr wichtiger Punkt. Ja. Daran arbeiten wir auch. Und deswegen umso schöner, dass du heute hier warst und uns deine Geschichte geteilt hast und deinen Weg oder uns mit auf deinen Weg genommen hast. Ich danke dir, liebe Anne.
Dankeschön für die Einladung.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du möchtest Bildung mit Technologie revolutionieren, du interessierst dich für KI und Gamification im Lernbereich und du willst Lernplattformen entwickeln, die Wissen spannend und interaktiv vermitteln? Dann ist der Job der EdTech-Entwicklerin genau richtig für dich. Du entwickelst digitale Bildungsangebote, die mit KI und Gamification das Lernen verbessern und personalisierte Lernerfahrungen schaffen. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst Bildungsbedarfe, entwirfst interaktive Lernszenarien und implementierst KI-gestützte Features, die Lernenden personalisierte Inhalte bieten. Zukünftige Entwicklungen umfassen immersive Lernumgebungen mit VR, adaptive Lernplattformen und KI-gestützte Lernbegleiter. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Das war's auch schon wieder mit dieser IT-Girls-Talk-Folge, ab jetzt wieder wöchentlich. Und ich hoffe sehr, dass wir die ein oder andere von euch überzeugen konnten, einen Karriereweg in der Forschung einzuschlagen und eine Professur anzustreben. Denn auch da hoffe ich auf so viel mehr weibliche Vorbilder, damit sich mehr Studentinnen für ein Informatikstudium entscheiden. Falls noch Fragen offen geblieben sind, kommentiert diese gerne. Und vergesst nicht, uns auf den Social-Media-Kanälen zu folgen. Das ist super wichtig für uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.